In den 90er Jahren, da gab es einen Jungen und dieser Junge, der liebte es, Fußball zu spielen. Sein absoluter Wunsch war es, auch Fußballprofi zu werden, aber es gab ein Problem. Keiner der größeren Vereine in seinem Land wollte ihn nehmen. Er bekam lauter Absagen. Das Problem war, der Junge war nicht besonders kräftig, er war klein, er war nicht besonders schnell. Aber eines Tages sprach ihn ein Mann an und gab ihm eine Chance. Das hieß für den kleinen Jungen, er müsse im Alter von 14 Jahren umziehen nach Spanien. Er müsste seine Heimat verlassen, er müsste seine Familie verlassen, seine Freunde verlassen. Es wäre ein Riesenschritt für ihn, alles aufzugeben. Dazu wusste er ja nicht mal, wird er es schaffen? Wird er es schaffen oder nicht? Wagte er diesen Schritt? Er wagte diesen Schritt. Er ging nach Spanien. Anfangs lief es nicht immer alles ganz einfach. Am Anfang hatte er oft Heimweh, doch schlussendlich klappte es. Dieser Junge ist heute 30 Jahre alt und es ist Antoine Griezmann. Einige von uns oder viele kennen ihn vielleicht. Er spielt bei FC Barcelona, einer der besten Fußballvereine der Welt. Er ist französischer Nationalspieler und gehört zu den besten Fußballern der Welt. Was will ich euch damit sagen? Antoine Griezmann ist heute einer der besten Fußballer der Welt und so kennen die meisten von uns ihn wahrscheinlich auch. Aber er ist es nicht, weil er als einer der besten Fußballer schon geboren ist, sondern er musste Dinge wagen, die ihn viel gekostet haben. Er hatte Ungewissheit und es war ein langer und teilweise auch beschwerlicher Weg. Aber er tat es. Das Thema meiner heutigen Predigt lautet Glaubensschritte wagen, Aufbruch ins Ungewisse. Und es ist auch in unserem Glaubensleben so, dass wir Schritte wagen können, die nicht immer einfach sind, wo wir im Glauben vorwärts gehen können, wo wir Schritte wagen können. Und es gibt eine Person in der Bibel, von der wir da besonders viel lernen können. Und das ist Abraham. Abraham, der Mann des Glaubens. Abraham war der Mann des Glaubens. Und wahrscheinlich kennen die meisten die Geschichten von Abraham und denken auch, Wahnsinn, was Abraham alles mit Gott erlebt hat. Was für ein Leben er hatte. Wie viel er mit Gott erlebt hat, Abraham ein echter Glaubensheld. Aber ähnlich wie bei Antoine Griezmann war es auch bei Abraham. Abraham ist nicht einfach als Glaubensheld geboren und deswegen ist er zu einem Glaubensheld geworden, sondern bei Abraham war es im Leben genauso. Er musste Schritte gehen, er musste Dinge wagen, die ihn viel gekostet haben, die nicht immer einfach waren, aber Abraham tat es. Und der Schlüssel zu seinem Glaubensleben ist auch schon früh erkennbar. Und ich lade dich heute ein, mal nicht dieses Gesamtbild zu sehen, Abraham, wie wir es kennen, was er schon alles erlebt hat, sondern wirklich an den Anfang von Abrahams Leben zu gehen und zu schauen, okay, wer war Abraham zu Beginn seines Lebens? Und dann aus seiner Perspektive zu schauen, was hat er erlebt und wie hat er in diesen Situationen gehandelt? Lasst uns gemeinsam in die Bibel schauen, wie es bei Abraham begann. Wir sind heute in 1. Mose 12, die ersten neun Verse. 1. Mose 12, die ersten neun Verse. Und es ist ein sehr bekannter und grundlegender Text, auch für die weitere Heilsgeschichte und Gottesgeschichte mit uns Menschen. In den ersten 11 Kapiteln lesen wir, wie nach Kapitel 3, nach dem Sündenfall, die Menschen sich immer weiter von Gott entfernen, mit Ausnahme von wenigen wollen sie nichts mit Gott zu tun haben. Und hier in Kapitel 12 greift Gott ganz neu ein. Er startet neu mit Abraham und beginnt etwas Neues. Und wir kommen zu meinem ersten Punkt, wagen auf Gott zu hören. Wagen auf Gott zu hören. Und lasst uns mal den ersten Vers lesen. Und der Herr sprach zu Abram, damals hieß er noch Abram, noch nicht Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Also diese Geschichte oder Abrahams Geschichte hier beginnt damit, dass Gott redet. Gott spricht zu Abraham. Gottes Reden geht hier erstmal allem voraus. Und Gott spricht zu Abraham: Abraham, geh, verlasse dein Land, verlasse deine Verwandtschaft und verlasse das Haus deines Vaters. Jetzt stellt euch mal Abraham in dieser Situation vor. Die Bibel sagt uns nicht, was Abraham gerade in dieser Situation gemacht hat. Es wäre wahrscheinlich interessant zu wissen. Saß Abraham gerade in seinem Haus, das ihm sehr gefiel, als Gott zu ihm sprach? War es ein Abend, wo Abraham, wenn er eine Terrasse hatte, vielleicht auf der Terrasse saß? Wir wissen es nicht. Wir wissen, plötzlich spricht Gott zu Abraham: Abraham, geh. Verlasse dein Land, verlasse deine Verwandtschaft, verlasse deine Familie. Was Abraham sich wohl gedacht hatte? Was würdest du denken, auf einmal alles aufzugeben? Für einen Mann in der Antike war das eine fast unmögliche Zumutung. Er soll seine Heimat verlassen und dann noch sein Vaterhaus? Vielleicht mal eine ganz andere Frage. Wusste Abraham sofort, wer da zu ihm spricht? Wir lesen gar nicht, dass Abraham irgendwie schon in einem langen Beziehungsverhältnis zu Gott stand. Dass Abraham und Gott schon viel gemeinsam erlebt haben. Dass sie schon eine enge, feste, vertraute Beziehung hatten. Abraham schon fest im Glauben war. Ganz im Gegenteil. Wir lesen in der Bibel, dass Abraham aus Ur kam. Er war ein Heide. Er stand in keinem Verhältnis zu Gott. Abraham kam aus einer Familie, die anderen Göttern gedient hat. Schon krass, was Gott hier verlangt, oder? Und dabei zieht Gott das Netz immer enger. Er sagt: Abraham, verlass dein Land, aber nicht nur dein Land, verlass deine Verwandtschaft und schlussendlich verlass das Haus deines Vaters. Und jetzt kommt Gott im Prinzip und sagt: Abraham, ich möchte, dass du dein Leben völlig umkrempelst. Geh. Und wohin soll er gehen? In das Land, das ich dir zeigen werde. Gott sagt ihm einfach: Abraham, geh einfach. Ich werde es dir zeigen. Wir müssen uns das mal vorstellen. Das ist eine riesige Entscheidung, alles hinter sich zu lassen. Kann Abraham in dem Moment überhaupt so eine Entscheidung treffen? Ist er da in der Lage hinzu, jetzt so eine Entscheidung zu treffen? Das übersteigt doch seine Kräfte. Bist du schon mal umgezogen? Ein Umzug beginnt ja in der Regel damit, dass man erstmal anfängt, ein Haus oder eine neue Wohnung zu suchen. Und teilweise kann das ja auch schon Zeit dauern, dann ein Haus oder eine Wohnung zu finden. Nehmen wir an, du ziehst jetzt von Köln nach Bonn. Ist jetzt auch nicht so die weite Strecke. Aber allein das kostet ja auch Aufwand. Wie transportiere ich alles dahin? Wo muss es hingebracht werden? Wenn jetzt Abraham jemand fragen würde, irgendein Nachbar: Abraham, wohin ziehst du? Keine Ahnung, irgendwo ins Ausland. Er wusste nicht, wohin. Er wusste nicht, wohin er ziehen sollte. Gott fordert Abraham auf, hier alles aufzugeben. Und wofür? Für Ungewissheit. Abraham soll seine persönliche, seine emotionale Sicherheit hier aufgeben, sein Land, seine Heimat, sein Zuhause. Und wir Menschen sind da ja ziemlich gegenteilig, oder? Sicherheit, es ist bequem. Aber oft halten wir uns vielleicht noch eine Hintertür offen, um immer noch mal den Schritt zurück zu machen. So eine Tat erfordert Bereitschaft, oder? Was Abraham getan hat. Es erfordert Glauben. Und interessant ist ja auch zu wissen, warum soll Abraham das überhaupt machen? Warum soll er alles aufgeben? Und Gott gab ihm eine Verheißung. Wir lesen in Vers 2. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Abraham soll hier gehen, weil Gott mit ihm etwas vorhat. Gott fordert Abraham nicht einfach so auf: Geh, Abraham. Sondern wir lesen dreimal in dem Text, wie Gott sagt: Ich will machen. Und einmal: Und du sollst sein. Gott gibt Abraham hier ein einseitiges Versprechen. Gott stellt Abraham keine Bedingungen. Er will Abraham gebrauchen. Gott will etwas machen mit Abraham. Und als erstes verspricht Gott ihm: Ich will dich zu einer großen Nation machen. Das hebräische Wort, das hier für Nation verwendet wird, steht hier einerseits für eine politische Größe, aber auch für eine territoriale, also ländliche Größe. Also Gott verspricht ihm hier: Abraham, ich will dir nicht nur ein Staatsgefüge, einen eigenen Staat geben, sondern ich will dir dazu, dein Nachkommen, auch ein eigenes Land geben. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist oder ob ihr es wusstet, aber wir lesen in der Bibel, dass Abraham eine unfruchtbare Frau hatte. Ist doch interessant, oder? Das erste Versprechen, die erste Verheißung, die Gott Abraham gibt, ist: Ich mache aus dir eine Nation, und Abraham hatte eine unfruchtbare Frau an der Seite. Also als erstes soll Abraham jetzt sein Land verlassen, geh für ein Land, das er noch nicht kennt, er weiß noch nicht wohin. Und zweitens verspricht Gott ihm jetzt, sein Nachkommen eine Nation zu machen mit einer Frau, die unfruchtbar ist. Wir wissen, Gott hat ein Wunder getan, er hat ihm irgendwann Isaak geschenkt, aber das wusste Abraham hier ja nicht. Das wusste Abraham ja nicht. Zweitens verspricht Gott ihm: Ich will dich segnen. Gott verspricht Abraham hier Segen, Gott spricht Abraham hier sein Wohlwollen oder seine Gunst aus. Nicht nur den geistlichen Segen, seine Gnade und das Heil mit Abraham, sondern im Alten Testament äußerte sich der Segen auch oft in physisch-materieller Hinsicht, dadurch, dass eine Person von Gott Gelingen bekommt, Erfolg bekommt, dass sie materiell gut versorgt ist, Schutz und Bewahrung. Wir lesen später im 1. Mosebuch, wie Jakob von Isaak den Segen bekommt, und Jakob hat Gelingen. Und als drittes verspricht Gott Abraham noch: Ich will deinen Namen groß machen. Gott verspricht Abraham einen großen Namen, ihn zu einer Welt- sowie heilsgeschichtlichen Persönlichkeit zu machen. Auch da lesen wir später, wie Abraham Freund Gottes genannt wurde, Vater des Glaubens genannt wurde. Und in dem Zuge sagt Gott ihm auch: Und du sollst ein Segen sein. Während die erste Aufforderung, Abraham noch alleine gehen konnte, wegzugehen aus seinem Land, ist er hier jetzt auf Gott angewiesen. Nur einer, der gesegnet ist, kann Menschen auch zum Segen sein. Also Gott ist hier abhängig. Abraham ist hier abhängig von Gottes Segen, woraus die zweite Verheißung entsprang. Dazu versprach Gott ihm auch in Vers 3: Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Gott sagt Abraham: Abraham, die, die dich segnen, die will ich auch segnen, aber die dich verfluchen, die will ich auch verfluchen. Gott spricht Abraham hier seine Begleitung zu. Er sagt: Abraham, bei dieser ganzen Sache, da bin ich da bei dir. Wer zu dir steht, wer dich segnet, dem spreche ich auch meine Gunst, mein Wohlwollen zu. Aber wer dich verflucht, wer sich gegen dich, gegen meine Verheißung stellt, den wird auch, gegen den stelle auch ich mich. Das Verhalten der anderen Menschen zu Abraham bestimmt also, wie Gott sich gegenüber diesen anderen Menschen verhält. Und als letztes verspricht er ihm noch: Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Alle Geschlechter der Erde bedeutet hier nicht jeder einzelne Mensch, aber es bedeutet jede Gruppe, jede Nation. Denn Ziel des Segens war schon damals nicht nur Abraham. Ziel des Segens war nicht nur Abraham, war nicht nur seine Nachkommen, sondern damals hatte Gott schon die ganze Menschheit, die ganze Erde im Sinn, was sich durch Jesus, durch sein Werk am Kreuz schlussendlich auch verwirklicht hat. Wir erleben es heute. Heute dürfen alle an diesem Segen teilhaben, den Gott Abraham versprochen hat. Wir lesen in Epheser 1, Vers 3: Wir sind in Christus gesegnet mit allen geistlichen Segnungen. Wir haben in Christus Vergebung unserer Schuld. Gott nimmt uns an, wir dürfen seine Kinder sein. Er verspricht uns ein göttliches Erbe. Wir haben Hoffnung auf ewiges Leben. Und Gott sagte Abraham: Abraham, das verspreche ich dir einseitig, das ist mein Plan mit dir. Ist doch unglaublich, oder? Ist doch Wahnsinn, was Gott hier verspricht. Was er sagt, Abraham, schau, das habe ich mit dir vor, das ist mein Plan mit dir. Dazu will ich dich gebrauchen. Abraham, ein Heide aus Ur, und jetzt kommt Gott und sagt, Abraham, geh, weil ich habe Großes vor mit dir. Ich habe Großes vor mit dir. Und sowas gibt es auch noch heute. Auch noch heute spricht Gott zu Menschen und will dich gebrauchen. Ja, vielleicht muss man Dinge aufgeben. Aber Gott will dich gebrauchen, auch um anderen Menschen ein Segen zu sein, um diesen Segen weiterzugeben. Aber bist du bereit, Schritte im Glauben wirklich zu gehen? Ich möchte dich heute persönlich herausfordern, zu wagen, darauf zu hören, was Gott sagt. Du fragst dich jetzt vielleicht, was muss ich da wagen? Aber ist es nicht die erste Herausforderung, wirklich darauf zu hören, was Gott sagt? Sensibel zu sein dafür, was Gott dir sagt, was Gott redet, welche Weisung er für dich hat. Es ist faszinierend, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Wir Menschen sind in der Lage, in einem Raum mit vielen Stimmen, so wie hier, und Nebengeräuschen uns auf einen bestimmten Sprecher zu konzentrieren. Der Neurochirurg Edward Chung, er ist an der Uni in San Francisco, hat festgestellt, dass von mehreren Stimmen, die in ein Ohr gesprochen werden, das menschliche Gehirn nur eine wahrnimmt. Die andere Stimme wird dabei völlig ignoriert. Und er fand heraus, dass die Stimme den Hörenden anspricht, die er hören will. Wir könnten sagen, nach dem Motto, man hört, was man hören will, auch wenn das hier jetzt das akustische Sprechen betrifft, ist es in unserem Leben mit unserer Bereitschaft, mit unserer Aufmerksamkeit nicht genauso? Was hat meine Aufmerksamkeit? Habe ich die Bereitschaft, wirklich auf Gott zu hören, wenn er zu mir spricht? Glaubensschritte beginnen in erster Linie, gehst du in erster Linie nicht, wenn es darum geht, was du willst, was du fühlst, was du denkst, sondern in erster Linie darum, was sagt Gott? Gott sprach zu Abraham. Und wenn ich uns Christen manchmal so beobachte, dann frage ich, haben wir wirklich die Bereitschaft, auf Gott zu hören, ob er nicht mehr mit uns vorhat, wirklich hinzuhören, was, wozu Gott uns gebrauchen will? Als ich vor 3 Jahren überlegt habe, zur Bibelschule zu gehen, da kam mir der Gedanke, aber ich habe ihn schnell immer wieder beiseite geworfen, weil ich wusste, was es bedeutet. Ich wusste, dass ich in meiner Freizeit kürzer treten musste. Ich wusste, dass ich auf Geld verzichten muss und mit einem Taschengeld leben muss. Und vielleicht willst du manchmal auch nicht hinhören, weil du weißt, ich muss Sicherheiten aufgeben. Es verlangt Opfer. Es kann ja sein, dass ich alles aufgeben muss. Und wenn Gott vielleicht zu dir sprechen will oder der Gedanke kommt, verwirfst du ihn wieder schneller, als drüber nachzudenken und drüber zu beten. Was wir aufgeben müssen, haben wir oft klarer vor Augen als das, was wir zu gewinnen haben. Aber Gott sprach zu Abraham und er forderte eine Antwort im Glauben. Und vielleicht bist du gerade auch in so einer Situation und du merkst klar, wie Gott zu dir spricht und wie reagierst du darauf. Glaubensschritte wagen, indem du wagst, auf Gott zu hören. Und lasst uns schauen, wie Abraham auf Gottes Reden reagiert hat. Wir kommen zum zweiten Punkt, wagen, Gott zu gehorchen. Wir lesen in Vers 4, und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Ich finde es erstaunlich, wie sachlich oder wie knapp die Bibel manchmal die Dinge berichtet. Wir haben im ersten Punkt gehört, was für ein Riesenschritt das für Abraham ist. Er soll alles aufgeben. Und jetzt lesen wir, und Abraham ging hin, wie Gott befohlen hatte. Hier kommt gar nichts von Abraham. Abraham stellt hier Gott keine Bedingungen. Abraham hinterfragt nicht irgendwie Gottes Plan. Er widerspricht ihm nicht. Abraham will hier nicht mal irgendwie genaueres Wissen. Okay, Gott, dann sag mal ganz genau, wie der Plan aussieht. Wir lesen, Abraham ging hin, wie Gott ihm befohlen hatte. Inwiefern zeigt das Abraham seinen besonderen Glauben? In Hebräer 11, Vers 8 lesen wir, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Abrahams Glaube ist so beeindruckend, weil Abraham einfach gehorcht. Er gehorcht Gott, zieht los, ohne zu wissen, wohin. Abraham antwortet auf Gottes Reden mit Gehorsam. Er stellte Gottes Ruf höher als alles andere und gehorchte diesem Ruf und ging hin. Wir lesen weiter im Text, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, und all ihre Habe, die sie erworben, und die Leute, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Abraham war 75 Jahre alt. Das Alter wird hier vermutlich genannt, weil es ein großes Ereignis in Abrahams Leben war. Es war nichts Einfaches, es war ein großes Ereignis in seinem Leben. Und er nahm seine Frau Sarai, er nahm Lot, seinen Neffen und all den Besitz, den sie in Haran erworben hatten, und sie zogen los. Aus Apostelgeschichte 7 wissen wir, dass Abraham ursprünglich aus Ur kam. Ur war eine Stadt in Südmesopotamien, dem heutigen Irak. Und Ur war ein Machtzentrum. Es war eine Stadt von wirtschaftlicher Bedeutung damals, eine wohlhabende Gegend und ähnlich auch Haran, wo Abraham sich jetzt befindet, ein Wirtschaftsknotenpunkt, wo es den Leuten gut ging. Abraham stand hier wahrscheinlich nicht an einem Lebenspunkt, wo er gerade seine Zukunft geplant hat, oder? Wo er geplant hat, was fange ich mit meinem Leben an? Er stand mitten im Leben. Abraham war 75 Jahre alt, wie wir lesen. Aber es war kein Hindernis für ihn, weil aufgrund seines Glaubens nahm er Gott beim Wort und gehorchte ihm. Aufgrund seines Glaubens folgte er Gottes Ruf und ging hin. Wir lesen nicht, dass Abraham hier irgendwie Ermutiger brauchte, dass er immer zu Freunden gegangen ist oder sich Rat holen musste, sondern wir lesen einfach, er ging hin, wie Gott ihm befohlen hatte. Abraham verließ seine Sicherheiten und glaubte, indem er gehorchte. Ein Freund von mir aus der Bibelschule war am Überlegen, er hat jetzt das erste Jahr hinter sich und es war eigentlich auch nur geplant, dass er ein Jahr macht. Er war jetzt am Überlegen, ob er 3 Jahre machen sollte. Er hat davor Betriebswirtschaft studiert, hatte auch seinen Master gemacht und eigentlich war es sein Plan, jetzt nach diesem Jahr im Job voll durchzustarten oder in den Job zu gehen, wo er jetzt am Überlegen war, ob er die 3 Jahre Bibelschule machen sollte, wusste er auch nicht, wie er sich das finanzieren soll. Er hat 10.000 Euro Schulden aus seinem Studium, aber irgendwie hat er den Eindruck, dass Gott ihm sagt, mach 3 Jahre Bibelschule. Alles führte dazu, dass Gott ihm einfach sagt, mach 3 Jahre Bibelschule. Und irgendwann setzte er sich hin und fing an aufzuschreiben. Traue ich Gott zu, dass er mir danach den richtigen Job geben kann? Er machte einen Haken. Traue ich Gott zu, dass er trotz 10.000 Euro Schulden mir mein Bibelschulstudium finanzieren kann? Und er machte wieder einen Haken. Und so ging es Punkt für Punkt weiter. Er schrieb, traue ich Gott zu? Und am Ende saß er vor dieser Liste und merkte, dass sich sein Vertrauen erst zeigt, wenn er diesen Schritt auch wirklich geht und gehorsam ist. Glaube und Gehorsam gehören zusammen und dadurch zeigst du deinen Glauben. Traust du Gott vielleicht Dinge zu, aber in deinem Fall bist du dann doch nicht bereit, den Schritt zu gehen? Glaubst du generell, dass Gott es tun kann, aber in deinem Fall fängst du dann doch an zu zweifeln? Glaubensschritte gehst du nicht, indem du Gott nur Dinge zutraust. Glaubensschritte gehst du auch nicht, indem du die Wahrheiten in der Bibel und die Verheißungen einfach nur für wahr hältst. Glaubensschritte gehst du nicht, wenn du die völlige Sicherheit im Voraus haben willst, sondern Glaubensschritte gehst du, indem du die Ungewissheit in Kauf nimmst, indem du ein Wagnis eingehst, wo du auf Gott setzen musst, wo du auf sein Wort setzen musst, was er sagt, wo du auf sein Wesen setzt, auf seine Kraft setzt, wo du auf ihn setzt. Glaubensschritte gehst du, wenn du deine Sicherheit auf Gott setzt. Du setzt es nicht auf das, was du hast, sondern oder auf das, was du siehst, sondern du setzt es einfach auf Gott. Der bekannte China-Missionar Hudson Taylor sagte einmal, wenn es nicht ein Element des Risikos in unseren Taten für Gott gibt, gibt es keinen Bedarf für Glauben. Glaubensschritte gehst du, indem du die Ungewissheit in Kauf nimmst. Glaubensschritte gehst du, indem du deinen zehnten Teil spendest, auch wenn du vielleicht auf das Geld angewiesen bist. Glaubensschritte gehst du, wenn du dich taufen lässt, auch wenn deine ganze Familie vielleicht voll dagegen ist. Glaubensschritte gehst du, wenn Gott dich zu einem Dienst beruft, dem du dich gar nicht gewachsen fühlst, dich da überhaupt nicht siehst, aber im Vertrauen folgst. Die Frage, die du dir stellen musst, was sind die Dinge, die mich abhalten? Was sind die Dinge, die mich abhalten, diesen Schritt oder Schritte zu gehen? Was hält mich zurück? Glaubensschritte gehst du nicht, indem du darauf schaust, was muss ich loslassen, was muss ich alles aufgeben, ob du den Dingen nicht gewachsen bist, sondern Glaubensschritte gehst du in dem Vertrauen auf Gott, dass er etwas viel Besseres mit dir im Sinn hat, dass Gott durch dich wirken möchte. Glaubensschritte wagen, indem du auf Gott hörst und indem du ihm gehorchst. Wir lesen weiter, und sie kamen in das Land Kanaan. Uns wird hier nichts berichtet, wie die Reise für Abraham dahin war. War sie schwer? Hat Abraham ab und zu mal gezweifelt? Gott, war es richtig, alles aufzugeben? Ist das der Weg? Wir lesen es nicht, weil entscheidend ist, dass Abraham hinging, wo Gott ihn hinführte. Er ging nach Kanaan. Und so kommen wir zu meinem dritten und letzten Punkt. Wagen in Abhängigkeit von Gott zu leben. Wir lesen ab Vers 6. Und Abraham durchzog das Land bis zur Stätte von Sichem, bis zur Terebinte More. Damals waren die Kanaaniter im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deine Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Abraham zieht durchs Land und seine erste Station ist Sichem, da wo später die Stadt Sichem in der Bibel ist. Genauer gesagt eine Terebinte More, es ist ein Baum aus der Region. Und Gott erscheint Abraham jetzt an diesem Ort und sagt, Abraham, das ist das Land, was ich bei deiner Berufung vor Augen hatte. Abraham, dieses Land hier will ich deinen Nachkommen geben. Und Gott spricht Abraham hier dieses Land zu. Abraham, dieses Land bekommen deine Nachkommen. Und ist euch beim Lesen etwas aufgefallen? Wir lesen direkt. Damals waren die Kanaaniter im Land. Also Gott beruft jetzt Abraham in ein Land und Abraham kommt dahin und merkt, das Land ist bewohnt. Es ist gar nicht leer. Da leben Leute, die Kanaaniter. Er ist hier jetzt irgendein Fremder in irgendeinem Land und man könnte ja denken, wie enttäuschend. Jetzt führt Gott ihn in ein Land und da leben schon Leute. Aber wie reagiert Abraham? Er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, ein Altar. Er baute ein Altar und brachte Gott ein Opfer dar. Statt irgendwie zu hinterfragen, bezeugt Abraham hier seinen Glauben und glaubt daran, was Gott ihm hier zusagt. Gott sagt ihm das Land zu und er zeigt seinen Glauben, indem er ein Opfer darbringt. Wir alle kennen es aus wahrscheinlich filmen, wenn ein Land oder ein Gebiet eingenommen wird und sie mit einer Flagge kommen und es in den Boden rammen als Zeichen, wir haben das Land in Besitz genommen. Wie man das auf dem Bild sehen kann, meistens geschieht das ja in Form eines Kriegs oder einer Schlacht mit einer großen Armee und nachdem man den Krieg oder die Schlacht gewonnen hat, haut man die Fahne in den Boden und zeigt, wir haben das Land in Besitz genommen. Die Flagge in den Boden zu hauen, signalisiert einen Machtanspruch. Und Abraham bezeugt hier Gott, bezeugt seinen Glauben und signalisiert mit diesem Opfer, mit diesem Altar hier auch einen Herrschaftsanspruch. Er sagt, hier regiert Gott. Praktisch hatte er das Land noch nicht eingenommen. Das Land war bewohnt. Abraham hatte noch nicht mal Nachkommen. Wir lesen, sein erster Nachkomme, Isaac, der kam erst 25 Jahre später. Also Abraham hatte hier praktisch noch gar nichts. Er konnte hier alleine auch nicht viel machen. Er konnte das Land irgendwie alleine gar nicht einnehmen. Er war völlig abhängig von Gott. Er wusste nicht, wann seine Nachkommen das Land bekommen. Er wusste nicht, wie seine Nachkommen das Land bekommen. Aber trotzdem glaubte er, Gott hat ihm das Land zugesagt und er demonstriert es hier öffentlich, er bezeugt seinen Glauben. Gott hat meinen Nachkommen das Land versprochen. Und in Vers 8 lesen wir weiter, und er brach von dort auf zu dem Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, Bethel im Westen und Ai im Osten. Und er baute dort dem Herrn ein Altar und rief den Namen des Herrn an. Dann brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Wir lesen, wie es weiterging für Abraham. Er zog jetzt in die Gegend zwischen Bethel und Ai. Sichem war für Abraham keine Endstation gewesen. Und für Abraham war das Ankommen in dem Land jetzt alles andere als angekommen sein. Es war nicht irgendwie so, dass Abraham jetzt ins Land gekommen ist, sein neues Zuhause, da stand, bezugsfertig, hier Abraham, du bist angekommen, pack deine Koffer aus, mach es dir bequem, danke für dein Vertrauen, sondern ganz im Gegenteil. Für Abraham ging es jetzt erst richtig los, er war komplett abhängig von Gott. Er reiste mit seinem Zelt von einem Ort zum nächsten Ort und wenn ihn vielleicht jemand fragen würde, was ist denn dein Plan hier? Keine Ahnung, ich bin abhängig von Gott. Gott führte ihn Schritt für Schritt. Das klingt alles andere als bequem, oder? Er vertraute Gott und lebte in dieser Abhängigkeit, dass Gott ihn jetzt Schritt für Schritt führt. Und er baute nicht nur sein Zelt auf, wir lesen wieder und was tat er? Er baute dem Herrn wieder ein Altar, also den zweiten. In Kanaan herrschte damals der Polytheismus, also die Kanaaniter hatten viele Götter in ihrem Land. Und diese Götter waren sogenannte Lokalgottheiten, also die Götter waren an bestimmte Orte gebunden und indem Abraham hier jetzt durchs Land zieht und einen Altar nach dem nächsten baut, zeigt er, dass sein Gott nicht an irgendeinen Ort gebunden ist, sondern Gott hat sich an ihn gebunden, an ihn als Person. Gott geht mit ihm Schritt für Schritt, Gott will ihn gebrauchen. Und Abraham lebte in der Abhängigkeit von Gott und er rief den Namen des Herrn aus. Er machte Gott bekannt, er verkündete den Namen, er wollte die Aufmerksamkeit auf Gott ziehen. Und am Ende unseres Textes lesen wir, dann brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Unser Text endet damit, dass Abraham noch einmal aufbricht in das Südland Kanaans. Gott hielt Abraham in Bewegung. Abraham lebte nun in der völligen Abhängigkeit von Gott, davon, dass Gott handelt. Er war gehorsam, ist Gott in das Land gefolgt. Aber da hieß es nicht, dass Gott sagt, ab jetzt mach du weiter, sondern es war erst der Beginn des Ganzen. Es war erst der Beginn des Ganzen. Gott legte ihm keinen vorgefertigten Plan vor. Abraham, ab jetzt hier ist der Plan, Schritt 9 sieht so und so aus, du machst das und das. Ganz im Gegenteil. Es hieß nun, Gott vertrauen, im Vertrauen weitergehen, Schritt für Schritt. Abraham lebte nicht im Schauen, sondern im Vertrauen auf Gott, dass Gott handelt. Glaubensschritte wagen bedeutet, dich in die Abhängigkeit Gottes zu begeben. Wenn Gott dir jeden Schritt für Schritt vor Augen hält, dann ist der Glaube ja nicht mehr notwendig, oder? Dann weißt du es ja schon, dann ist es nicht mehr ungewiss. Glaubensschritte wagst du, indem du Schritt für Schritt gehst, ohne vielleicht zu wissen, was danach kommt. Und vielleicht sagt dir Gott, jetzt mach den nächsten Schritt, ohne zu wissen, warum, was danach kommt, was er mit dir vorhat, welcher Schritt als nächstes kommt, ohne die völlige Sicherheit zu haben, im Vertrauen auf ihn zu gehen, bleiben wir in dieser Abhängigkeit, die Verbindung zu ihm halten, ihn fragen, wie geht's weiter und wirklich im Vertrauen auf ihn Schritte gehen, dass er handelt, nicht dass wir irgendwie handeln. Im Glauben Schritte gehen bedeutet nicht, dass unser Handeln irgendwie im Vordergrund steht, sondern dass wir abhängig sind von Gott und staunen dürfen, was Gott durch uns macht, wie er handelt. Staunen dürfen, was unser Gott tut, nicht was wir tun. Und ich möchte dich ermutigen, heute Glaubensschritte in deinem Leben zu gehen, in deinem Leben zu wagen, auf Gott zu hören, ihn sprechen zu lassen, darauf zu wagen, ihm auch zu gehorchen, ihm nicht nur Dinge zuzutrauen, sondern auch wirklich zu gehorchen und wagen, in Abhängigkeit von ihm zu leben. Schritt für Schritt mit ihm zu gehen, auch wenn es ungewiss ist, und ihn wirken zu lassen, ihn handeln zu lassen durch dich. Amen.